Ich möchte in diesem Vortrag mal so ein bisschen den Blick erweitern. Ich glaube, dass die Krise des Obstbaus und der obstbaulichen Züchtung noch viel fundamentaler und viel tiefer reicht. Ich möchte deshalb auch den ganzen Vortrag mal so als Überschrift nennen. So, gerade ein Bild zeigen. Als Überschrift möchte ich darüber schreiben, die Apfelsorte Jonagold, also unsere Weltmarktsorte, und die Krise des Obstbaus und der, als Sinnbild für die Krise des Obstbaus und der Obstzüchtung. Dies sind also meine, Jonagold ist ja nun auch eine der Weltmarktsorten, und wenn man diese Sorten ohne Pflanzenschutz im Garten stehen hat oder so wie ich in einer Region, wo es relativ viel regnet, auf der Obstwiese stehen hat, dann hat man solche Früchte. Diese Früchte kann man in der Tat nicht in den Laden geben zum Vermarkten. Die sind voller Schorfflecken und an diesen Schorfflecken schrumpelt dann der Apfel relativ schnell. Also da haben wir ein echtes Problem. Mit einer solchen Sorte kann man in der Tat, wenn man keinen Pflanzenschutz betreiben will, auch keinen Obstbau betreiben. Oder man muss in Regionen gehen, wo man vielleicht weniger Niederschläge hat, wo man da etwas mehr Chancen hat. Aus solchen Krisen versucht ja heute nicht nur die konventionelle Züchtung auch wieder Auswege zu finden, sondern auch die Gentechnik behauptet ja, sie könnte dann da die Lösung finden. Eben kam ja schon von einer Dame hier so das Stichwort, mein Tierarzt hat gesagt, naja, mit der Gentechnik könnte man doch endlich mal gesunde Sorten finden, die man im Garten pflanzen kann. Diese Sorte Jonagold steht für mich sinnbildlich für eine gesamte Entwicklung des Obstbaus, wie er schon in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat. Und dazu muss man den Bogen ein bisschen weiterziehen. Ich bin auf dieses Thema eigentlich gekommen, dadurch, dass ich vor nun knapp 20 Jahren begonnen habe, alte Obstsorten zu sammeln und in einer großen Pflanzung alte Sorten und neue Sorten nebeneinander aufzupflanzen, bunt durcheinander. Also ich habe einen Sortengarten, da sind 300 Apfelsorten drin und da stehen die neuen Sorten und die alten. Alles steht durcheinander und ich mache keinen Pflanzenschutz. Moment, das müssen wir gerade hier schauen. So, das mache ich jetzt mal wieder zu, das Bild. Ich mache in dieser Pflanzung keinen Pflanzenschutz, sondern beschränke den Pflanzenschutz auf ein Minimum. Das heißt, wir machen eigentlich nur sozusagen Notmaßnahmen, wenn mal die Frostspanner-Epidemie im Frühjahr über das ganze Land geht. Das passiert so alle 7 Jahre. Da verwenden wir auch das Biomittel Bacillus thuringiensis. Sowas müssen wir machen. Gott sei Dank ist das jetzt schon 8 Jahre her, das letzte Mal, wo wir das machen mussten, oder fast 10 Jahre. Ansonsten haben wir begonnen damit, jetzt auch gegen Apfelwickler etwas zu unternehmen. Das ist auch eine Biomethode, den Apfelwickler ganz gezielt mit einem Virus zu bekämpfen, der aber auf die gesamte Natur und auf die Pflanzen völlig neutral ist. Also der schädigt keine anderen Nützlinge und nichts und schädigt auch nicht die Oberflächen der Blätter oder ähnliches. Also da entsteht keine Beeinträchtigung, keine ökologische Beeinträchtigung der Anlage selbst. Das ist das Einzige an Pflanzenschutz, was wir machen. Also ich mache keine Schorfbekämpfung, keine Mehltaubekämpfung, keine Blattfleckenkrankheitbekämpfung, keine Regenfleckenkrankheitbekämpfung und ähnliches mit irgendwelchen Mitteln. Das heißt, dass diese Probleme versuchen wir nur einfach die Sorten zu beobachten und festzustellen, wie gesund sind die ganzen Sorten gegenüber diesen ganzen Krankheiten. Und wenn man das macht, kommt plötzlich ein ganz neues Bild raus vom Obstbau. Ein ganz anderes Bild, und davon will ich mal ein bisschen zeigen, ein paar Beispiele. Wir hatten jetzt gerade den Jonagold, der total verschorft ist. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar andere Sorten. Hier haben wir zum Beispiel den Finkenwerder Prinz. Der Baum steht praktisch, Sie haben es ja neulich gesehen bei unserer Führung, der Baum steht praktisch gegenüber, der steht nur einen Baum weiter, der Finkenwerder. Und der hat nun, während der Jonagold total verschorft ist, ist der Finkenwerder Prinz total gesund. Der hat keinen Schorf, keinen Krebs, keinen Mehltau, gar nichts. Und so gibt es noch viele andere Sorten. Ich nenne einfach noch mal ein paar, so, um da mal ein bisschen zu zeigen. Die Sorte Martens Sämling, zum Beispiel, die in Norddeutschland vor allen Dingen verbreitet ist, aber auch am Bodensee im Streuobst verbreitet ist, auch diese Sorte. Sie hat ganz geringen Schorf, dieses Jahr aber überhaupt nicht, obwohl wir ein Regenjahr hatten. nur ganz gering Schorf, auch kein Krebs und auch kein Mehltau. Auch eine ganz gesunde Sorte. Und ich kann auf der anderen Seite daneben stehen haben oder ein paar Bäume weiter stehen haben, auch die Sorte Rote Sternlunette ist im Wesentlichen krankheitsfrei, sie hat zumindest keinen Schorf und auch keinen Krebs. Und so finden wir viele Sorten, die eben völlig gesund sind, während nebenan, jetzt habe ich was falsch gemacht, den falschen Knopf gedrückt. Die stehen in direkter Nachbarschaft zu anderen Sorten, die im gleichen Jahr völlig verschorft sind. Das ist die Sorte Summeret. Das ist eine Sorte, die es übrigens im Moment in den Bioläden bei uns in Bielefeld überall gibt, im Bioanbau. Wenn ich da keine Schorfbekämpfung mache, dann sehen die Äpfel so aus. Die ganze Sorte ist total verschorft, von oben bis unten. Das ist eine total kranke Sorte. Und wenn ich dann genau schaue, das ist eine neue Sorte. Das ist keine alte Sorte. Und wie kommt das, dass so viele der neuen Sorten so total schlecht aussehen und von den alten Sorten es auch schlecht aussehende gibt, aber eben auch sehr gut aussehende gibt? Wie kommt das? Deshalb also für mich die Frage, was ist da eigentlich in der ganzen Sortenentwicklung gelaufen? Insofern also nochmal den Blick den Blick zurück. Wie ist die ganze gesamte Entwicklung gelaufen? Weltweit hat es ja in vielen Ländern in der Vergangenheit Obstbau gegeben, meistens regional. Es hat sehr viele regionale, sozusagen genetische Potenziale gegeben, die sich untereinander entwickelt haben. Dann hat es aber auch schon sehr früh, auch international, schon sehr früh Austausch gegeben. Viele unserer heute, das was wir als alte Sorten verstehen, nicht alle kommen nun aus Deutschland, sondern die kommen auch schon international aus allen Ländern. Also wir haben auch Sorten, die Sorte Ontario kommt aus Kanada, die Sorte Bismarck kommt aus Neuseeland. Also wir haben auch schon vor 150 bis 200 Jahren einen regen internationalen Austausch gehabt. Diese Sorten wiederum haben sich aber dann irgendwo wieder vermischt, sagen wir mal mit den alten regionalen Landrassen, die sich nur regional entwickelt haben und auf Regionen beschränkt geblieben sind. Dadurch hat es ein großes genetisches Potenzial in aller Welt gegeben. Diese Entwicklung hat sich erst seit ca. 50 bis 70 Jahren fundamental verändert. Der Obstbau hat immer stärker eine Ausrichtung zum professionellen Erwerbs-, also zum Monoobstbau bekommen. Früher hatte man den landwirtschaftlichen Betrieb und das Obst lief auf Hochstämmen nebenher. Das ist schon seit den 20er, 30er Jahren nach und nach haben sich Erwerbsobstbaubetriebe auf Niederstamm entwickelt, die also nur noch Obstbau gemacht haben und keine sonstige Landwirtschaft mehr. Das war eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung war auch der Handel, der sich immer stärker, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich immer stärker auch international orientiert hat, der auch ein Interesse an der Sortenverringerung hatte, der also auf den Selbstbedienungsladen orientiert, der nicht über das ganze Jahr 50 verschiedene Apfelsorten haben will, sondern der gerne drei Sorten vom 1. Januar bis zum 31. Dezember haben will und deshalb eine grüne, eine gelbe, eine rote und das am besten über das ganze Jahr, und wenn man das aus Mitteleuropa nicht produzieren kann, dann holt er sich die gleichen Sorten aus der Südhalbkugel, um die Sorten ständig verfügbar zu haben. Und jetzt ist die Frage, was sind das für Sorten, die sich dort durchgesetzt haben seit so der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und haben sich da als sozusagen Stammeltern drei Sorten herausgestellt. Die eine ist noch heute bekannt, Golden Delicious. Davon habe ich jetzt leider kein Foto, weil der war mir immer so bekannt, dass ich vergessen habe, ihn in meine Anlage zu pflanzen. Der Golden Delicious, das ist der gelbe Köstliche, müsste ich vielleicht noch sagen, weil ich hier in Dresden bin. Diese Sorte ist inzwischen so wieder ein bisschen in Verruf geraten, weil sie, wenn sie im Laden liegt, oft ein bisschen laff schmeckt. Das liegt aber gar nicht an der Sorte selber, muss ich mal zu ihrer Verteidigung sagen. Der Golden Delicious ist eine alte Sorte, der ist schon 1880 entstanden. Und zu seiner Verteidigung muss man sagen, wenn man ihn richtig lange am Baum hängen lässt, dann schmeckt er am Ende richtig gut. Die Obstbaubetriebe machen das aber nicht, die können das nicht, die müssen immer viel zu früh ernten und dann schmeckt er nicht. Aber das viel größere Problem dieser Sorte ist, oder nee, andersrum, warum ist diese Sorte Weltmarktsorte geworden? Sie ist es geworden, das hat der Züchter schon 1880 erkannt, dass diese Sorte ein irres Potenzial hat. Diese Sorte hat einen Fruchtansatz, einen Blühansatz, der ist wahnsinnig. Das hat alle anderen Sorten übertroffen. Der blüht jedes Jahr, der setzt nicht aus, der alterniert nicht, der blüht jedes Jahr. Und wenn Sie den total verkehrt schneiden, weil irgendeine Aushilfe, die keine Ahnung hatte, da dran rumgeschnibbelt hat, dann blüht er trotzdem noch. Während andere Sorten, die hören dann auch, also die blühen dann nicht, die strafen sie das sofort ab. Und diese Sorte, die straft sie nicht ab, sondern die macht da können sie auch ihre Aushilfen hinschicken zum Schneiden. Also das heißt, diese Sorte hat einen wahnsinnig hohen Blütenansatz und sie spart Arbeit, weil sie ihre Aushilfen da hinschicken können. Da kann man nicht mehr so viel verkehrt machen. Also das sind schon mal wahnsinnig tolle Vorteile. Außerdem hat sie lange Stiele, wenn sie nämlich Aushilfen am Pflücken haben und die ernten die Früchte, dann werden ganz oft irgendwas gedrückt und dann haben sie beschädigte Früchte. Also die langen Stiele, damit geht das alles besser. Das sind richtig tolle Vorteile. Außerdem hält sie noch bis Dezember, Januar und sie ist relativ fest und transportfest. Das heißt, man kann sie auch irgendwo verschicken und über drei Handelsstationen weiterliefern. Also auch das sind alles so Argumente. Das ist wirklich was Fantastisches, was diese Sorte hat. Das hat ihr den Weltmarkt Ruhm gebracht. Aber sie hat einen großen Nachteil. Es ist eine der schorfanfälligsten Sorten auf dem Weltmarkt überhaupt oder im Obstbau. Diese Sorte hätte überhaupt sich auf dem Weltmarkt überhaupt nicht durchsetzen können, wenn? Das will ich jetzt hören. Wenn es keine Chemieindustrie gegeben hätte, genau, dann hätte sich diese Sorte gar nicht durchsetzen können, weil das einen irren Aufwand macht, die ohne Chemieindustrie in ordentlicher Art und Weise auf den Weltmarkt zu bringen. Das geht gar nicht. Aber die Rechnung war so: Wir haben jetzt die Mittel von der Chemieindustrie und wenn wir diesen wahnsinnigen Fruchtansatz haben und jährlich, dann haben wir so hohe Erträge, dann können wir die ganzen chemischen Mittel damit gewinnmäßig wieder einfahren. Also alles kein Problem. Jetzt hat sich der Obstbau auf diese Sorte gestürzt und man hat die vielen gesunden Sorten, die man vorher hatte, hat man weggeschmissen und hat sich auf diese Sorte gestützt. Das ist jetzt der Weltmarktführer geworden. Die zweite Sorte ist Jonathan. Ist vielleicht manchen auch noch bekannt, ist, also wenn ich in irgendwelchen, wir sind ja auf Apfeltagen und machen Sortenbestimmungen, da kommen immer die Jonathan und dann frage ich immer, haben Sie so ein Haus aus den 60er Jahren? Das ist nämlich in fast jedem Garten der 60er Jahre steht ein Jonathan. Und den will ich Ihnen auch mal gerade einmal zeigen. So, den habe ich hier mehrfach, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hoffe, dass ich ihn da jetzt richtig drauf habe. Das ist mein Jonathan dieses Jahr. Oh, kann man es erkennen? Die Früchte haben auch alle Schorf. Und das Laub sieht auch ganz kränklich und grausam aus. Also Jonathan ist die zweite große Sorte, die sich international wahnsinnig verbreitet hat. Sie ist schon längst wieder im Rückgang als Sorte selber. Der Jonathan finden Sie heute kaum noch. Ich sage aber gleich noch, weshalb er dennoch eine Bedeutung hat. Und die dritte Sorte ist der Cox Orange. Der schmeckt ja nun wirklich fantastisch, das muss man ihm lassen. Das ist geschmacklich, 1A ist die beste Sorte im Geschmack oder eine der besten Sorten. Top. Oh, da ist jetzt leider mein Baum verrutscht. Nur, ich muss Ihnen nachher nochmal Bäume zeigen, wie andere Sorten aussehen als Baum. Mir ging es auch jetzt in erster Linie nicht um den Baum, sondern wenn man mal an den Baum näher dran geht und guckt mal ein bisschen genauer hin an den Baum. Wenn ich in diesen Baum reingucke, der trägt bei mir dieses Jahr kaum Früchte. Warum? Der hat wahnsinnig alles voll Schorf, der hat irrsinnigen Krebsbefall und da gehen noch Milben und Zikaden ohne Ende rein. Dieser Baum sieht krank aus von oben bis unten, das ist einer meiner kränkesten Bäume, den ich in meiner Anlage nur noch drin lasse, um es zu anderen zu zeigen. Weil ich habe da nichts von. Ich habe da von dem ganzen Baum 10 Äpfel und die sind womöglich noch verschorft. Ich habe von dem Baum nichts. Cox Orange, eine der Weltmarktsorten, ist für den Selbstversorger, wenn er nicht gerade an sehr trockenen Standorten steht, taugt das gar nichts, da habe ich gar keine Erträge. Das bringt mir gar nichts, da brauche ich einen besseren Standort, nicht einen Nordhang vom Teutoburger Wald, das geht überhaupt nicht. Das ist unsere dritte Weltmarktsorte, also historisch gesehen. Und jetzt geht es weiter, von diesen drei Sorten, jetzt muss ich mal gerade hier was anderes aufschlagen, von diesen drei Sorten hängen seit 50, 60, 70 Jahren alle späteren Neuzüchtungen im Obstbau hängen alle drei an diesen drei Elternsorten und an diesen drei Ahnensorten. Ich bin das komplette Sortiment durchgegangen. Ich bin das komplette Sortiment durchgegangen an Marktsorten, an Neuzüchtungen und so weiter. Und wenn Sie in die Elternsorten gucken, heute wird ja eine Sorte nicht mehr durch Zufallssamen irgendwo aus der Landschaft geholt, sondern heute züchtet man ganz gezielt mit Elternsorten, mit gezielter Befruchtung. Und dann, egal wo Sie hingucken, jede Sorte hat entweder den Golden oder den Jonathan oder den Cox Orange als Elternsorte oder als Großelternsorte oder als Urgroßelternsorte oder zwei von diesen als Vater und Mutter oder als Großvater mütterlicherseits und als Großmutter väterlicherseits. Also das ist wild hin und her gekreuzt und zwar durch die Bank. Ich finde praktisch keine heutige Marktsorte mehr, die das nicht hat. Das ist also zu Deutsch gesagt Inzucht. Beim Menschen würde man das verbieten wollen und beim Obst macht man es und zwar seit 50, 60, 70 Jahren nur noch. Jeder, der heute züchtet, arbeitet mit diesen Sorten und meint, das ist der wirtschaftliche Erfolg, weil das sind die Sorten, die den hohen Blütenansatz haben, die langen Stiele, die Festigkeit für den Transport und so weiter, was der Handel heute alles will. Ist aber ökologisch gesehen eine völlige Katastrophe. Das ist von der Anlage her schon eine Katastrophe. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt hat man ja nun auch erkannt, es ist in der Züchtung ein bisschen schwierig mit den heutigen Marktsorten ein bisschen schwierig. Also ist man hingegangen und hat gesagt, wir wollen jetzt resistente Sorten züchten. Jetzt hat man angefangen und hat resistente Sorten gezüchtet. Wie hat man das gemacht? Ich werde Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Moment, wo haben wir hier? So als Beispiel Revena ist eine Neuzüchtung hier aus Dresden-Pillnitz. Läuft als schorfresistente Neuzüchtung. Sagen wir mal, in der populären Literatur wird das Schorf schon weggelassen. Man sagt einfach, das sind die resistenten Sorten. Das ist die Zukunft, das sind die resistenten Sorten. Die muss man jetzt in die Gärten pflanzen und in die Streuobstwiesen pflanzen und die kann man für den Obstbau nehmen. Die sind aber zunächst mal nur schorfresistent. Das heißt noch lange nicht, dass die jetzt gegen alle möglichen anderen Dinge resistent sind. Das will ich vielleicht auch noch mal an Beispielen zeigen. Wenn ich aber hingucke, wie sind diese Sorten gezüchtet, dann machen alle Züchter auf der Welt, egal in welches Land man geht, alle Züchter auf der Welt machen alle das Gleiche. Sie nehmen alle unsere heutigen Marktsorten, ob das jetzt Jonagold oder Elster oder James Grief vielleicht noch oder Cox oder Golden Delicious oder Jonathan ist. Sie nehmen diese Sorten und wollen jetzt die Schorfresistenz reinzüchten und machen das mit dem Wildapfel Malus Floribunda. Der Witz ist jetzt aber, das machen die nicht mit lauter verschiedenen Wildäpfeln, sondern alle Züchter auf der ganzen Welt nehmen alle den gleichen Malus Floribunda, um alle mit dem gleichen Gen zu züchten, also den neuen Erfolg der schorfresistenten Sorten zu züchten. Das heißt, jetzt entsteht eine Vielzahl neuer schorfresistenter Sorten. Das ist eine Vielzahl. Das hat mit genetischer Vielfalt nichts zu tun. Das ist eine genetische Verarmung ersten Ranges. Das ist immer Malus Floribunda und dann sind es unsere Marktstandardsorten. Diese drei, von denen ich gesprochen habe. Oder deren enge Verwandte. Mit nichts anderem wird gezüchtet, weltweit. So, und das hat jetzt verschiedene Konsequenzen. Diese Schorfresistenz ist sehr schmal verankert, auch bei der konventionellen Züchtung. Das muss ich jetzt sozusagen zitieren, weil ich mich da molekulargenetisch zu wenig auskenne. Ich sehe es nur aus der Praxis her und ich zitiere dann aus Literatur. Diese Schorfresistenz ist bei den neuen Sorten, da heißt es, monogen verankert. Sie ist nicht auf vielen Genen verankert, wie das genau züchterisch zustande kommt. Das ist mir zu hoch, aber das entnehme ich den Fachleuten und dem, was die schreiben. Da vertraue ich drauf, dass die das richtig schreiben. Also das ist monogen verankert. Diese monogene Verankerung führt aber dazu, dass die Schorfresistenz bei vielen dieser neuen schorfresistenten Züchtungen bereits nach 10 Jahren durchbrochen ist. Das heißt, die ist schon nach 10 Jahren weg. Und ein Beispiel habe ich jetzt in meinem Sortengarten auch. Moment, gerade suchen hier. Das ist nämlich die Sorte Remo, hier aus Dresden-Pillnitz. Ganz rechts sieht man den Schorf auf dem Blatt. Da ist er. Da ist der Schorf auf dem Blatt. So, und dann habe ich den Schorf auch auf den Früchten. Muss ich auch gerade suchen. So, da, das ist auch Remo. Das sind jetzt Schattenfrüchte, deshalb sehen die nicht so klassisch schön aus, wie sie hier in Dresden-Pillnitz in der Anlage hängen. Das ist aber Remo, das können Sie mir glauben. So, das sind die Schattenfrüchte von Remo, Schorf auf den Früchten. Das war jetzt die Nordseite des Busches. Während dies hier war die Südseite. Moment, das sind etwas größere Äpfel, aber da haben wir auch den Schorfleck. Der Schorf ist im Laub und auf der Frucht. Die Schorfresistenz ist kaputt bei Remo. Und ich habe es schon häufig jetzt gehört, dass bei verschiedenen tschechischen Sorten und auch bei den Resistenzsorten aus Pillnitz schon die Schorfresistenz kaputt ist. Auch da frage ich mich wieder, was ist da jetzt der Fehler? Ich finde auf der anderen Seite, bei den alten Sorten, finde ich einen ganzen Strauß schorfresistenter Sorten. Da ist die Schorfresistenz polygen verankert. Und sie ist teilweise seit 50, 100, 200 Jahren stabil, ohne dass dass neue Schorfrassen, neue Schorfstämme, über die dann in der Literatur diskutiert wird heute, ohne dass die geschafft haben, das zu knacken. Und da haben wir nicht nur eine Sorte, da haben wir 10, 20, 30, 50, 100 alte Sorten, die alle polygen schorfresistent sind, die das Problem gar nicht haben. Ich zeige Ihnen nur mal so das Laub, hier zum Beispiel von der Luxemburger Renette. Da finden Sie, das ist knackegesund, da finden Sie keinen Schorf und nichts drauf. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Luxemburger Renette ist eine Streuobstsorte, die können Sie nicht nur im Obstbaugebiet anbauen, sondern die können Sie im Regengebiet, im Sauerland zum Beispiel oder in der Eifel oder in der Rhön oben, irgendwo, wo man keinen Obstbau mehr machen kann, offiziell, können Sie die immer anbauen und die kriegt keinen Schorf. Da haben Sie immer saubere Früchte. Das kennt der Obstbau heute gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Das Komische ist nur, wenn ich irgendwo hingehe und erzähle das Obstbauern, dann sagen die immer, die alten Sorten sind was fürs Museum. Wir gucken auf die Zukunft. Und das, die alten Sorten, das kann man ja irgendwo aufheben, das ist ja gut und schön. Sie machen ja eine reizende, liebenswerte Arbeit, das ist alles gut und schön, aber wir brauchen das nicht. Das ist die Vergangenheit und wir machen die Zukunft. Das ist das Eigentümliche, was ich immer wieder höre, nicht nur bei Obstbauern, das höre ich sogar bei Stiftungen, bei denen ich mal angeklopft habe. Selbst bei der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, wenn ich da mal mündlich anfrage, dann heißt es also, nee, also wir wollen eigentlich die Zukunft fördern und nicht die Vergangenheit konservieren. Also das war die mündliche Antwort aus der Stiftung. Schorf ist jetzt das erste Beispiel. Ich will noch ein paar andere Beispiele nennen, um deutlich zu machen, es wird jetzt immer über den Schorf diskutiert bei den resistenten Neuzüchtungen. Wir haben aber ganz viele andere Krankheiten. Und wenn ich durch meinen Sortengarten gehe, dann sehe ich, dann fällt mir auf, Mehltau. Fast die gesamten neuen Sorten, oder nicht die gesamten, aber sehr viele, ein überdurchschnittlich hoher Prozentsatz der heutigen Marktsorten ist hoch mehltauanfällig. Der Jonagold ist hoch mehltauanfällig. Und zwar kommt das alles vom Jonathan. Der Jonathan ist sozusagen der Stammvater des Mehltaus. Das ist nämlich die Sorte, die den meisten Mehltau von allen hat. Niemand, also ich kenne keine Sorte, die mehr Mehltau kriegt als Jonathan. Das ist aber der Stammvater einer Vielzahl neuer Sorten. Der hat das jetzt überall rein vererbt. Ob das jetzt Jonagold ist oder Elster kriegt Mehltau, Jonagold kriegt Mehltau, Pinova, das hier ist Pinova übrigens, auch eine Pillnitzer Züchtung, kriegt auch Mehltau. Es sind so viele neue Sorten, die Mehltau kriegen. Undine war schon so eine etwas mittelalter, sie ist ja jetzt schon wieder aus dem Markt längst raus, war hier in Ostdeutschland verbreitet, hatte auch immer Mehltau. Die haben das alle von Jonathan geerbt. Das zieht sich durch den ganzen Obstbau. Und wenn ich auf die alten Sorten gucke, dann muss ich sagen, es gibt natürlich auch welche, die kriegen Mehltau. Das darf man jetzt nicht vergessen. Natürlich gibt es welche, die kriegen Mehltau. Aber es gibt genauso viele, die kriegen gar keinen Mehltau. Da kenne ich das gar nicht. Und so geht das jetzt bei den meisten Krankheiten weiter. Es gibt auch Krankheiten, von denen redet man nur in Fachpublikationen des Obstbaus. Die Blattfleckenkrankheit, nur mal um ein Beispiel zu nennen, die kenne ich bei meinen alten Sorten, kenne ich die überhaupt nicht. Ich muss Ihnen die überhaupt mal einmal zeigen. Das sind so kleine schwarze, ganz umrissene Punkte auf dem Laub. Das Laub wird wie durchstochen. Und diese ganz scharf umrissen und weiß umrandeten Punkte entstehen auf der Frucht. Und im letzten Jahr hatten wir das ganz extrem, die Blattfleckenkrankheit. Ich kenne einen Bioanbauer, der hat auf die tschechischen schorfresistenten Sorten gesetzt und hat keine Schorfbekämpfung gemacht, weil die ja schorfresistent sind. Der hat seine ganze Rubinola-Ernte in die Mosterei geschmissen. Weil diese Blattflecken, die zerstören die Frucht, das kann er nicht verkaufen. Das ist alles in die Safterei gegangen. Diese Blattfleckenkrankheit gibt es bei den alten Sorten gar nicht. Die habe ich nur in meinem Sortengarten, nur auf den neuen Sorten. Pinova, Revena, die ganzen Neuzüchtungen haben alle die Blattfleckenkrankheit. Die haben sie alle von Jonathan. Und dann wird im Obstbau wird über Milben und Zikaden diskutiert. Gucken Sie sich mal an, wie dieses Laub aussieht. Moment, wo habe ich eine Jonathan Laub? Gucken Sie sich mal an, wie das Laub aussieht. Das ist Jonathan. Das hat alle, die Jonathan im Garten stehen haben, die kennen das Laub. Das sieht nämlich immer so aus, egal wo der Baum steht. Und dann könnte ich Ihnen jetzt 10 Laubsorten von ganz, ich kann hier beliebige aufschlagen, Krüger Sickstiel. Da sehen Sie nichts davon. Das gibt es gar nicht. Das stört natürlich die Assimilation. Ja, ich weiß nicht, schneller. Jetzt möchte ich nochmal zum Feuer, jetzt möchte ich nochmal zur Gentechnik zurückkommen. Ausgangspunkt der Gentechnik war der Feuerbrand unter anderem. Ging es ja auch darum, irgendein Schmetterlingsgen in die Apfelpflanze zu transferieren, um den Feuerbrand zu bekämpfen. Also um Resistenzen gegen Feuerbrand hinzukriegen. Auch da ist es wieder so, Feuerbrand in Baden-Württemberg, also man musste ja früher Feuerbrand melden und dann wurden sofort alle Anlagen gerodet. Wird in der Schweiz teilweise noch heute gemacht. Die schönen Hochstämme, die werden sofort alle abgesägt, den Bauern unter Zwangsmaßnahmen, unter Polizeischutz, weil die Bauern das teilweise nicht wollen. Wegen dem Feuerbrand. Jetzt hat man aber festgestellt, man ist in Baden-Württemberg nicht hinterm Feuerbrand nicht mehr hinterhergekommen. Wegen der Klimaerwärmung ist der viel stärker geworden. Jetzt ist man nicht mehr hinterhergekommen, die Bäume sind teilweise im Feuerbrand liegen geblieben und man hat festgestellt, oh, da gibt es plötzlich Bäume, die erholen sich wieder, da ist gar nichts. Die sind resistent dagegen, die schotten sich ab. Jetzt, anstatt aber dahin zu gucken, spritzt man Antibiotika, spritzt vorbeugend irgendein Insektizid, ich weiß gar nicht, es gibt noch ein anderes Mittel, was man aber vorbeugend spritzt, ohne zu wissen, ob der Feuerbrand überhaupt kommt. Also das wird jetzt alles da drauf gespritzt, Antibiotika ist sehr umstritten. Und man sagt, wir brauchen jetzt die Gentechnik, um das Problem zu lösen. Auch da würde ich sagen, man müsste eigentlich nur den Blick weiten und mal wieder gucken, was gibt es eigentlich noch alles. Und so gibt es noch viele andere Beispiele. Die Blattläuse zum Beispiel, da habe ich aus dem Obstbau mal gehört, Blattläuse, unterschiedliche Anfälligkeiten für Blattläuse, das ist alles Quatsch. Das hat mir mal original ein Obstbauer gesagt. Ja, der weiß es nicht anders, weil die ganzen Standardsorten des modernen Obstbaus sind überwiegend anfällig für Blattläuse. Die bekommen Blattläuse. In meinem Sortengarten kann ich die Sorten genau durchzählen, die das kriegen. Ich habe daneben andere, die kriegen es nie. Jetzt über so viele Jahre, dass ich also weiß, es gibt ein paar Sorten, die sind blattlausresistent. Das kennt der Obstbau gar nicht. Da meine ich, man muss überhaupt erstmal hingucken. Die gucken alle gar nicht hin, weil die spritzen ja sowieso. Also wird gar nicht hingeguckt, wo es sowas gibt. Und